Genau, ich darf heute den Start machen von dieser Predigtreihe. Wir werden ja in der nächsten Woche, also heute in den nächsten 3 Wochen, 4 so alttestamentliche Propheten zusammen anschauen und sie versuchen besser zu verstehen. Und ich liebe es auch wirklich so ein bisschen, nochmal sich vertieft mit so einem Text auseinanderzusetzen. Und ich finde das auch ein mega Privileg, weil es sind zwar alte Texte, aber wir haben die einfach so zur Verfügung und haben die irgendwie so auf dem Nachteil, auf dem App und können die so studieren. Und das finde ich ein mega Privileg. Und ich finde es mega schön, was ihr uns erzählt habt. Ich finde es mega ermutigend, wie ihr in der Ukraine seid mit dem Projekt Witkog, wie ihr diesen Menschen wirklich einfach dienen und ihnen helfen. Und ich finde, das passt mega gut zu einer Kernbotschaft, auch die Joel als Prophet hat. Und ich hole jetzt ein bisschen aus und am Schluss finde ich, passt das eigentlich mega schön zu dem, was ja auch ihr uns weitergebt und wie auch ihr uns ermutigt. Genau. Ja, da ist noch so ein bisschen der Überblick. Das sind natürlich alles aktuelle Bilder von diesen Propheten. Es ist immer lustig, wenn man so Prophetenbilder im Internet sucht, sind immer die gleichen. Aber ja. Aber ich denke, das passt noch zu mir. Ich habe manchmal auch so eine Käppli an. Genau. Aber es ist tatsächlich so, wie Salome gesagt hat, wir wissen eigentlich fast nichts über den Prophet Joel. Und es gibt auch ganz viele verschiedene Meinungen oder auch gerade so ein bisschen zu dieser Zeit, wenn er gelebt hat. Aber was wir wissen ist, er stellt sich eigentlich als Joel vor. Und das macht er in erster Phase. Und er schreibt, in diesem Buch ist die Botschaft aufgeschrieben, die Joel, der Sohn Petuels, vom Herrn empfing. Also wir wissen immerhin, er heißt Joel und wir wissen auch, er ist der Vater, der Petuel heißt. Aber viel mehr sagt er nicht über sich selber. Wir vermuten aber, oder man vermutet, alles kommt doppelt schön. Okay, man vermutet aber, dass er zwischen 800 und 700 vor Christus gewirkt hat. Und man nimmt an, dass er vor dem großen babylonischen Exil vom israelischen Volk im 8. Jahrhundert, das war so ein einschneidender Moment gewesen. Also er hat vor der Zeit gelebt, wo ein großer Teil vom israelischen Volk auf Babylon verschleppt worden ist. Aber er hat in einer anderen sehr wichtigen Zeit vermutlich gelebt, und zwar in der Zeit, wo eigentlich so ein bisschen eine grosse Macht auch von den Assyrern hergekommen ist. Und vielleicht hat er das sogar miterlebt oder hat auch in die Zeit hineingesprochen, wo eben die Bedrohung vom Norden hergekommen ist. Wir haben das im Herbst, wo wir die anderen, oder wo wir auch noch mehr so kleine Propheten angeschaut haben, haben wir so ein bisschen eine Übersicht gehabt. Aber genau, das ist eben die Situation. Es ist auch genau, die Situation ist auch so, dass das Reich geteilt ist. Also es gibt nicht ein ganzes Reich Israel, sondern es gibt ein Nordreich Israel und ein Südreich Juda. Und wir haben dort, ich habe dort einmal so ein bisschen Überblick gezeigt. Und ich werde auch ganz kurz nochmal so ein bisschen die Geschichte bis dorthin vom israelitischen Volk aufzeigen. Einfach so ganz kurz, weil es manchmal irgendwie so ein bisschen hilft, oder mir hilft das, um so ein bisschen einordnen. Also ich fange jetzt nicht ganz vorne an beim Abraham, sondern ich fange jetzt beim Mose an. Und zwar hat er wie das Volk aus Ägypten in die Gegend, wo heute Israel ist, hineingeführt. Und dann hat es verschiedene Richter gegeben. Der erste König, der Saul, ist König geworden. Dann der David und nach dem David der König Salomo. Und dann ist eigentlich schon die Reichteilung passiert. Dann hat sich das Reich geteilt, die haben sich nicht vertreibt und dann hat Konflikt gegeben und es hat ein Nordreich gegeben und ein Südreich. Genau. Und ab dann gibt es eigentlich, lesen wir von verschiedenen Königen, die in dieser Zeit geherrscht haben, im Nordreich und im Südreich und eben parallel dazu wird es immer Propheten gegeben, wo so die Könige auch immer wieder mal so ein bisschen ermahnt haben und so ein bisschen in die Gesellschaft auch reingesprochen haben, oft auch kritisch reingesprochen haben. Oder eigentlich immer kritisch. Und jetzt befinden wir uns eigentlich in der Zeit von den Propheten. Das ist so das große Picture. Und genau, das sind so die sogenannten kleinen Propheten. Wir haben uns im Herbst eher mit denen späteren beschäftigt. Das ist eben Babylon, ist die große Macht gewesen, die von Norden her kam. Aber wir sind jetzt noch ein bisschen zurück in der Zeit. Und jetzt ist eigentlich das Assyrische Reich ist so ein bisschen die grosse Bedrohung. Das sind die, die vor den Babylonier gekommen sind. Aber das ist ein sehr einschneidender Moment. Und genau, wir werden uns mit diesen vier Propheten ein bisschen genauer befassen. Und der Joel wird traditionell eher auch ganz am Anfang so ein bisschen eingeordnet. Aber es gibt auch eben verschiedene Meinungen. Ja, ich habe hier noch so ein bisschen einen Überblick. Das sind eigentlich alle Könige hier vom Südreich, Juda, dann die Könige vom Nordreich. Und ihr seht, hier gibt es schon die Trennung nach dem Salomo. Und das sind all die Propheten, die hier gewirkt haben. Aber ja, genau. Wenn ihr das mal wollt, genau wissen, dann könnt ihr das auch in Google und dann findet ihr sicher auch die Grafik. Genau. Aber nochmal zurück, wer ist denn der Joel gesehen? Oder was ist speziell am Joel? Eine Aussage, eine von vielen Aussagen, wo vielleicht gewisse, gibt es beim Joel, wo gewisse Ähnlichkeiten haben mit anderen prophetischen Texten. Zum Beispiel steht in Joel 4,10: Schmiedet aus euren Pflugscharen Schwerter und aus euren Winzermessern Speerspitzen. Und vielleicht, die ein oder andere kennen vielleicht den Text oder vielleicht so ein bisschen ähnlichen Text. Und zwar in Jesaja 2,4 und in Micha 4,3 steht es echt genau umgekehrt, dass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden und ihre Speer zu Winzermesser umschmieden. Und es gibt wirklich so viel, oder jetzt doch, es gibt viel so ähnliche Passagen, wo man irgendwie das Gefühl hat, hey, da hat er irgendwie die anderen Propheten zumindest gelesen oder kennt. Oder man weiß natürlich nicht so genau, wer ist jetzt zuerst gesehen. Aber es gibt immer wieder so spannende Begriff, wo man auch bei anderen Propheten auftauchen. Es gibt auch so gewisse Konzepte, die immer wieder auftauchen, auch bei anderen Propheten. Und das ist bei Joel wirklich speziell, dass er sehr viel so Textpassagen hat, wo man denkt, hey, das hätte irgendwie etwas mit einem anderen Propheten zu tun. Und darum würde auch gewisse Leute sagen, ist er eher am Schluss eigentlich von der Prophetenzeit einzuordnen, weil er eigentlich das alles irgendwie kennt haben muss. Aber vielleicht ist es auch umgekehrt, wir wissen es so genau. Genau. Es gibt also viele so Ähnlichkeiten mit anderen prophetischen Texten. Also wenn wir mal grob die Botschaft von Joel anschauen. Und zwar lesen wir im ersten Kapitel von einer grossen Heuschreckenplage. Und das wird als ein Teil vom Handeln Gottes beschrieben, also als Teil vom Gericht von Gott beschrieben. Ich lese da nur ein paar Vers aus vor. Dort steht zum Beispiel in Vers 4: Riesige Heuschreckenschwärme sind über unser Land hergefallen und haben alles kahl gefressen. Was die einen übrig ließen, haben die anderen vertilgt. Kommt endlich zu euch, ihr Betrunkenen. Jammert und weint, ihr fröhlichen Zecher, denn mit dem Weintrinken ist es nun vorbei. Die Felder sind eine trostlose Wüste, der Boden ist ausgetrocknet. Es gibt kein Getreide, keinen Most und kein Öl mehr. Darum können im Tempel keine Speise- und Trankopfer dargebracht werden. Trauer erfüllt die Priester, die Diener des Herrn. Also scheinbar wird da eine konkrete Situation beschrieben, dass da eine Heuschreckenplage gekommen ist. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so Bilder gesehen habt von so einer Heuschreckenplage. Das gibt es ja auch heute immer wieder in Afrika zum Beispiel, oder in sehr trockenen Gebieten. Und die fressen wirklich alles kahl. Die machen alles, fressen die weg. Und scheinbar ist das dem Volk nicht so bewusst gesehen, weil der Joel sagt, hey, ihr seid immer noch am euch betrinken, aber ihr habt bald kein Wein mehr. Also er sagt wirklich, hey, wisst ihr eigentlich, wie ernst die Situation ist? Ihr habt aber auch nichts mehr zu essen. Und wir finden hier jetzt so eine Bewegung. Es geht immer zuerst um das Gericht, dann geht es um eine Umkehr, dann geht es wieder um das Gericht Gottes und wieder um Umkehr. Und am Schluss von diesen zwei Kapiteln kommen wir zu Gottes Erbarmen. Und dann sagt der Joel, dann sind wir beim ersten Umkehrteil, er sagt, hey, was sollt ihr machen? Ihr sollt fasten und ihr sollt um Hilfe bitten, Gott um Hilfe bitten. Er schreibt dort, ruft die Menschen zum Fasten auf. Sie sollen sich alle zum Gottesdienst versammeln. Die führenden Männer und das ganze Volk sollen zum Tempel des Herrn, eures Gottes, kommen und laut zu ihm um Hilfe schreien. Er sagt, hey, kommt wieder zu Gott, kehret um. Tönt fasten, tönt beten. Und dann kommen wir zum zweiten Gerichtstext. Und zwar beschreibt der Joel hier eine Armee, die kommt. Und man kann eben jetzt vermuten, dass mit dem die assyrische Armee, die von Norden herkommt, auch ein bisschen, zumindest im Ansatz gemeint ist. Er schreibt dort in Kapitel 2, 1 bis 12, blast das Horn auf dem Zion, schlagt Alarm auf dem heiligen Berg. Alle Bewohner des Landes sollen erzittern, denn der Tag, an dem der Herr Gericht hält, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Feuer lodert vor diesen Truppen her und wenn sie weg sind, steht alles in Flammen. Bevor sie über das Land herfallen, ist es ein blühendes Paradies. Doch kaum sind sie hindurchgezogen, bleibt nur noch eine trostlose Wüste zurück. Es gibt kein Entrinnen vor ihnen. Unerschrocken stürmen die Angreifer heran und klettern wie Soldaten auf die Mauern. Und so weiter. Er beschreibt das so eine Armee, die kommt und eigentlich alles vernichtet. Und das Heftige ist, der Joel sagt ganz klar, das ist der Herr, der die Armee schickt. Das ist eigentlich Gott, der das Gericht hier anführt. Und wieder sagt er, im Anschluss an den Gerichtstext, an die Gerichtsankündigung, fastet, ruft Gott um Hilfe. Und er sagt das wieder in 12. So spricht der Herr, auch jetzt könnt ihr zu mir umkehren. Tut es von ganzem Herzen, fastet, weint und klagt. Ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Kommt zurück zum Herrn, eurem Gott, denn er ist gnädig und barmherzig. Seine Geduld ist groß und seine Liebe kennt kein Ende. Die Strafe, die er angedroht hat, tut ihm selbst leid. Also Gott erbarmt sich und später segnet er sein Volk. Und dann kommen wir zum letzten Teil von diesen zwei Kapiteln. Gott hat Mitleid und er segnet sein Volk. Wir lesen Vers 18. Da erwachte im Herrn die leidenschaftliche Liebe zu seinem Land und er hatte Mitleid mit seinem Volk. Er antwortete ihnen, ich schenke euch wieder so viel Getreide, Wein und Öl, dass ihr genug zu essen habt. Ich setze euch nicht länger dem Hohn und Spott anderer Völker aus. Also Gott schickt zwar sein Gericht, aber immer wieder geht es eigentlich darum, das Volk zum Umkehren zu bewegen und wieder zurückzubringen zu Gott. Und am Schluss schreibt der Joel, dass Gott wirklich kein Mitleid hat mit seinem Volk. Er möchte das Volk segnen, er möchte sein Volk beschenken. Und dann haben wir noch ein bisschen, wie zwei so, noch ein bisschen speziellere, also Kapitel 3 ist wieder so ein bisschen ein Einschub. Weil da geht es eigentlich um etwas, noch ganz etwas anderes. Natürlich hat es auch mit Gottes Wirken an dem Volk zu tun. Und zwar redet hier Joel von einer Erfüllung von Gottes Geist. Wir lesen dort in Vers 1 bis 2. Wenn dies geschehen ist, will ich der Herr alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Eure Söhne und eure Töchter werden aus göttlicher Eingebung reden. Die alten Männer werden bedeutungsvolle Träume haben und die jungen Männer Visionen. Ja, sogar eure Sklaven und Sklavinnen will ich in jenen Tagen meinen Geist geben. Da geht es darum, dass Gott sein Volk ganz nach möchte sein. Er möchte den Geist, sein Geist ausgießen über sein Volk. Und da sollen sogar Sklaven, Sklavinnen sollen Visionen haben. Und in Kapitel 4 geht es nochmal darum, dass Gott eigentlich Gericht bringt über die Feinde von Israel. Das ist auch nochmal ein bisschen harter Text, ein bisschen heftiger Text. Aber es soll auch, ich lese da auch ein paar Vers vor. In jener Zeit, sagt der Herr, werde ich das Schicksal Judas und Jerusalems wieder zum Guten wenden. Dann rufe ich alle Völker zusammen und führe sie in das Tal, das man Josaphat nennt. Dort gehe ich mit ihnen ins Gericht für das, was sie Israel angetan haben, dem Volk, das zu mir gehört. Und später schrieb der Joel, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr, euer Gott bin. Ich wohne auf dem Zion, meinem heiligen Berg. Ganz Jerusalem wird mir geweiht sein. nie wieder werden fremde Völker dort einmarschieren. Das ist so ein bisschen das, ganz schnell durch den Joel so quer durch. Und man denkt sich vielleicht so ein bisschen, okay, ich habe jetzt nicht ganz alles verstanden und es ist vielleicht ein bisschen schnell gegangen, aber ich möchte auch hier nochmal schnell so einen Hinweis geben, und zwar, wenn wir nochmal so einen OG-Booster anbieten, und zwar kann man wie so eine Kleingruppe machen, oder wo es nochmal darum geht, nochmal ein bisschen tiefer in den Text einzutauchen, nochmal ein bisschen den Text genauer anzuschauen. Und wenn ihr da Interesse habt, dann gebt mir doch Bescheid, damit ich weiß, wer das interessieren wird. Kleine Werbepause. Aber ich frage euch jetzt vielleicht, okay, was kann ich mit diesem Text anfangen? Was hat das mit mir zu tun? Und ich glaube, wir können so ein bisschen zwei extreme Lesarten können wir vielleicht so gegenüberstellen. Und zwar können wir sagen, hat er noch Dings, genau. Wir können sagen, okay, das ist Apokalypse, wir sind voll in der Situation. Wir können genau die Texte eigentlich auf die heutige Situation in Israel lesen. Vieles, was wir da drin lesen, passiert auch in irgendeiner Form. Es gibt Krieg, es gibt ganze Landschaften, die ausgelöscht und zerstört werden. Nicht nur in Israel, auch an anderen Orten, wir haben es gehört, auch in der Ukraine. Also viele von diesen Orten und von diesen Völkern, aber die auch hier namentlich genannt werden, gibt es heute immer noch. Und wir können den Text wirklich auch so als apokalyptischen Text nehmen. Wir können sagen, hey, wir sind in der Endzeit, die Dinge, also die Sachen haben sich schon ereignet und andere Sachen werden vielleicht noch kommen. Aber so können wir auch ganz gut die Gewalt rechtfertigen, die von so Grossmächten ausgeht. Und leider werden auch heute noch Krieg religiös aufgeladen oder auch gerechtfertigt. Das sehen wir auch heutzutage immer wieder leider. Das ist vielleicht die eine die extreme Lesart. Und die andere extreme Lesart ist, wir sagen, hey, das hat gar nichts mit uns zu tun. Der Joel, der hat fast 2000 Jahren gelebt. Das hat gar nichts mit mir zu tun. Das können wir auch machen. Aber ich hoffe mal, ihr habt eine andere Meinung, darum sind wir da. Und ich glaube, beide Lesarten haben so eine gewisse Problematik. Und ich glaube, auch so wird der Text nicht ernst genommen. Weil beide Lesarten haben aber auch ihre Berechtigung. Ich würde mir überlegen, was ist die Kernbotschaft von diesem Text? Was bedeutet die Kernbotschaft heute für dich und für mich? Und ich bin überzeugt, dass der Joel als Prophet wirklich auch damalige Ereignisse, zum Beispiel eben konkret die Heuschreckenplage, versucht einzuordnen und ihnen den Ereignissen eine Bedeutung geben will. Er sagt, das ist Gottes Gericht. Und auch der Einmarsch von dem Assyrischen Reich oder die Bedrohung durch die Armee, das muss Gottes Gericht sein. Und wieso? Und das ist tatsächlich beim Joel auch einzigartig. Er sagt gar nicht, wieso. Viele andere Propheten sagen genau, was das Problem ist. Aber der Joel geht wieder davon aus, dass die Text irgendwie oder das Volk Israel weiß, um was es geht. Und bei vielen anderen Propheten steht, um was es geht. Nämlich, dass sich die Menschen von Gott abwenden, dass sie kein Vertrauen haben, dass Ungerechtigkeit herrscht im Volk, dass schlimme moralische Zustände herrschen im Volk. Und der Joel sagt, hey, das muss ganz klar Gottes Gericht sein. Wir müssen umkehren, wir müssen fasten, wir müssen wieder zu Gott schreien, ihn um Hilfe bitten. Und dann wird es wieder gut. Er wird sich uns wieder zuwenden, er wird barmherzig und gerecht sein. Er wird unsere Feinde wieder vertreiben. Ich glaube schon, dass wir das können sagen. Und doch gibt es auch Sachen, wo wir wie sagen, hey, das hat irgendwie auch eine gewisse endzeitliche Deutung oder eine zukünftige Deutung, weil der Joel redet hier von der Ausgießung vom Heiligen Geist in Kapitel 3. Er redet davon, dass Menschen vom Geist Gottes erfüllt werden. Er redet sogar davon, dass alle Menschen vom Geist Gottes erfüllt werden und Visionen haben. Also er redet eigentlich von einem Ereignis, das ganz viel später an Pfingsten basiert. Und dann redet er auch davon, dass Gerechtigkeit wiederhergestellt wird, dass Gott, sein Volk, seine Menschen, auch irgendwo durch dort wird Gerechtigkeit wiederherstellen, dass er sie wird retten, dass er sie wird segnen. Und ich glaube, auch das sehen wir noch nicht auf dieser Welt. Die Welt ist immer noch ungerecht. Die Welt ist immer noch voller Krieg und Nöte. Und der Blick auf Odessa sollte uns langen, um das zu sehen. Also der Tag, an dem Gott sein Volk, zu dem gehören wir auch, durch das Blut von Jesus Christus. An dem Tag, wo Gott sein Volk aus Leiden und aus Not erhebt und segnet. Ich glaube, es wird noch kommen. Wir sind auch Teil von dem Volk von Gott. Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann sind wir Teil von dem neuen Bund. Aber die Gerechtigkeit, die sehen wir noch nie. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, die sehen wir noch nie. Ach, aber noch. Ja. Was heißt das jetzt für uns? Was ist denn die Kernbotschaft, die Joel an uns auch richtet oder auch mit uns zu hat? Ich glaube, es sind zwei Sachen. Ich kann mir überlegen, wo bin ich selber eigentlich auf dem falschen Weg? Der Joel klagt das Volk von Gott an und sagt, hey, kehret um, riefet zu Gott, bittet ihn um Hilfe. Wo bin denn ich Teil von Ungerechtigkeit, von vielleicht auch moralischem Zerfall, von Unglauben, Unvertrauen? Wo kenne ich das in meinem Leben persönlich? Wo habe ich mich von Gott abgewendet? Auch Jesus hat den Leuten immer wieder gesagt, kehret um, vertraut Gott, glaubet an mich. Und ich glaube, der Prophet kritisiert hier auch eine Gesellschaft. Er kritisiert auch ein ganzes Volk. Und auch hier können wir uns an der Nase nehmen und uns überlegen, hey, wo ist es vielleicht auch als Gesellschaft, wo ist es als Gemeinschaft, wo ist es als Volk auch dran, umzukehren. Joel schreibt in 2,13, ja, zerreißt eure Herzen vor Trauer und nicht bloß eure Kleider. Er fordert nicht nur die oberflächliche Umkehr, weil das hat man früher gemacht, man hat sich in die Kleider zerrissen, man hat sich öffentlich gezeigt, man hat gesagt, damit zeigt man Trauer. Er sagt, hey, nein, mache das vor allem vor Herzen, zerrisset eure Herzen vor Trauer. Wo muss ich umkehren? Wo muss ich vielleicht auch trauern um das, was passiert, was falsch läuft in dieser Welt? Wo muss ich zurück zu Gott und fasten und ihn um Hilfe bitten? Denn Gott ist barmherzig und seine Liebe kennt kein Ende. Und das Zweite ist die Verheißung, und die können wir auch einfach so, finde ich, die können wir mega gut auch einfach für uns nehmen. Die Verheißung in Joel 3, ich, der Herr, will alle Menschen mit meinem Geist erfüllen. Wo brauche ich das? Wo brauche ich die Verheißung neu in meinem Leben? Wo möchte ich mir neu füllen auf dem Geist von Gott? Und ich finde, ich bewundere die jungen, mutigen Frauen, die bald zurück auf Odessa gehen, mitten in der Krieg, weil sie die Menschen lieben. Weil sie nicht anders können, als zu helfen und Tag ein und Tag aus gut zu tun. Und ich glaube, sie sind mir hier ein Vorbild, weil sie, ich glaube, hier einfach vom Geist Gottes erfüllt sind, wo ihnen Kraft gibt, das zu machen. Also ich stelle mir das mega schwierig vor, jetzt hier in der heilen Schweiz zu sein und dann wieder zurück in den schwierigen Alltag. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft, die Joel für uns hat und die uns ermutigen soll. Hey, lasst euch erfüllen von dem Heiligen Geist. Lasst euch wirklich durchdringen von dem Heiligen Geist, weil das ist das, wo uns Leben gibt, wo uns Kraft gibt. Und ich möchte euch ermutigen, nicht einfach unser gemütliches Leben leben, dass wir uns auch wirklich anstecken lassen von dieser Botschaft, von diesen vier Ukrainerinnen, dass wir nicht aufhören, umzukehren, Gott um Hilfe zu bitten und dass wir nicht aufhören, uns vom Geist Gottes füllen zu lassen und das Gute zu tun. Wir wollen nicht wegsehen, wenn Unrecht passiert. Wir wollen nicht wegschauen, wenn die Not und das Leiden von unseren Mitmenschen zu uns kommt. Wir wollen uns davon berühren lassen. Wir wollen zurück zu Gott kommen. Weil er der Einzige ist, der uns lebendige Hoffnung gibt. Und es klingt vielleicht nach so mega grossen Sachen, aber ich glaube, wir können das auch im ganz Kleinen. Umkehr von deinem Kleinen an. Und vielleicht, ich weiß nicht, hast du gerade eine Situation im Kopf, wo du merkst, hey, ich möchte es eigentlich heute Gott anlegen. Und ich möchte dir ganz klar sagen, hey, ich möchte es dir anlegen, ich möchte hier in diesem Punkt umkehren. Ich habe zum Beispiel gemerkt, wie ich in den letzten Wochen, ich weiß nicht, an was das liegt, aber ich habe gemerkt, hey, ich bin wieder mega ungeduldig mit meinen Kindern. Ich habe das schon mal hier erzählt im OG und auch schon mal abgelegt vor Gott. Aber ich merke, hey, irgendwie, dass mir das einfach so ein bisschen ein Thema ist, das mich gerade beschäftigt. Ich bin ungeduldig mit meinen Kindern und ich bin ungnädig mit meinen Kindern. Und im Nachhinein tut mir das mega leid. Und ich will das nicht. Und ich weiß, das ist ein Punkt, den ich jetzt, heute, hier vor Gott ablegen will. Ich möchte Jesus ans Kreuz geben und ich möchte ihm es anlegen und sagen, hey, ich will umkehren. Ich will wieder eine neue Liebe haben. Ich will wieder eine neue Geduld haben für meine Kinder, für meine Familie. Was ist das, was du möchtest heute Jesus anlegen? Ich möchte dich ermutigen, das wirklich zu machen. Und wir werden jetzt in eine Worship-Zeit kommen, wo wir wirklich auch zusammen mit Gott arbeiten. Und wenn du sagst, hey, ich möchte da noch mal etwas im Gebet festmachen, dann sind Jasmin und ich da an und beten mega gerne auch für euch. Kommt doch auch mit so Sachen, wo ihr sagt, hey, ich möchte das wie noch mal anlegen. Der Joel sagt zwar, wir sollen es nicht öffentlich machen, wir sollen nicht unsere Kleider zerrissen, aber ich glaube, wenn der Joel zu uns würde reden, er würde sagen, doch, mach es mit jemandem zusammen fest. Wir Schweizer machen nicht gerne Sachen öffentlich. Ich glaube, manchmal brauchen wir einen gesunden Druck, um auch vielleicht gewisse Sachen einfach bewusster zu machen. Also ich zumindest brauche das. Und da möchte ich euch ermutigen, in dieser Worship-Zeit wirklich auch vor Jesus zu kommen, ihn anzubeten und ins Gebet zu kommen, wenn ihr mögt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Gott, ich danke dir dafür, dass du auch heute noch zu uns reden möchtest. Danke, dass du durch den Joel auch zu uns reden möchtest, durch den Prophet, der vor fast 2000 Jahren das Volk Israel zur Umkehr bewegen hat möchte. Und du siehst auch, dass wir das immer wieder brauchen. Jemand, der uns ja, das auch sagt, hey, an diesem Punkt ist Umkehr angesagt. Und du siehst, was uns in unserem Herz beschäftigt, was jeder Einzelne da in seinem Herz beschäftigt, du siehst, wo Umkehr nötig ist. Ob es im Kleinen ist, im Umgang mit unseren Mitmenschen, oder ob es auch im Großen ist, wo wir einfach auch nicht berührt werden von Ungerechtigkeit, von Not, vom Leiden in dieser Welt. Ich bitte darum, Jesus, dass du uns begegnest und wir dürfen wirklich auf dich schauen. Dass wir darauf dürfen vertrauen, dass du uns deinen Geist schenkst, der uns leitet, der uns führt, der uns Kraft gibt. Genau das tun wir jeden Tag. Und so bitte ich dich, Heilige Geist, ich lade dich ein, dass du in die Zeit kommst vom Worship, vom Gebet und dass du uns berührst, dass du zu uns redest und dass du uns einfach erfüllst. Und wir dürfen wissen, genau das ist der Ort, wo ich jetzt muss sein. Und dass du uns zeigst, wo Umkehr dran ist und was nächste Woche ansteht. Danke, dass du zu uns reden möchtest.